Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Pädiatrie Up to Date. Heute mit dem Beitrag Asperger-Syndrom von Ronny Gundelfinger. Einleitung.
Fast gleichzeitig publizierten Leo Kanner 1943 und Hans Asperger 1944 ihre Arbeiten über Kinder mit autistischer Störung. Während Kanners Arbeit rasch international bekannt wurde, war die Untersuchung von Asperger über 40 Jahre lang nur in einem kleinen Expertenkreis bekannt. Das Bild der autistischen Störung in der Fachwelt und der Öffentlichkeit entsprach dem frühkindlichen Autismus, manchmal auch Kanner-Autismus genannt. Kinder mit einer schweren Beeinträchtigung der Interaktion und Kommunikation, oft ohne funktionale Sprache, ohne erkennbare Beziehungen außer zu ihren engsten Bezugspersonen, ohne Möglichkeiten zu einer selbstständigen Alltagsbewältigung, geistig behindert. Die Arbeit von Asperger wurde erst 1981 in England bekannt, stieß dann aber auf großes Interesse. Das Störungsbild wurde ihm zu Ehren Asperger-Syndrom genannt und fand 1992 Aufnahme in das Diagnosesystem der WHO. Die Öffentlichkeit sah im Film Rain Man, dass es hochbegabte Menschen mit autistischer Störung gibt. Das Konzept der autistischen Störungen hat sich in den letzten 30 Jahren stark verändert. Man erkannte, dass Kinder mit frühkindlichem Autismus und Kinder mit Asperger-Syndrom zur gleichen Störungsgruppe gehören, die als tiefgreifende Entwicklungsstörungen bezeichnet wurden. Ziel dieses Artikels ist es, Pädiatern aktuelle Konzepte zu autistischen Störungen, insbesondere zur Diagnose und Behandlung, zu vermitteln. Meiner Meinung als Kinder- und Jugendpsychiater nach gehört die Autismusdiagnose in die Hand von Kinderpsychologen und Psychiatern, die über spezielle Erfahrungen im Autismusbereich verfügen und in der Regel in spezialisierten Praxen oder Zentren arbeiten. Der Pädiater ist aber in vielen Fällen die erste Anlaufstation besorgter Eltern. Er kann einen Verdacht der Eltern aufnehmen oder selbst eine Hypothese entwickeln und diese durch eine gezielte Befragung oder den Einsatz eines Screening-Fragebogens weiter erhärten. Dann wird er in den meisten Fällen das Kind an eine Autismusfachstelle verweisen.
Definitionen.
Leo Kanner beschrieb in seiner Arbeit vier Kriterien, die nach seiner Ansicht für die Diagnose eines frühkindlichen Autismus entscheidend sind. Er nannte die Unfähigkeit, soziale Beziehungen einzugehen, die Unfähigkeit, Sprache zur Kommunikation zu verwenden, den zwanghaften Wunsch, Gleichheit zu bewahren und die Faszination für Objekte.
Definition der Autismus-Spektrum-Störungen. Qualitative Beeinträchtigung der reziproken sozialen Interaktion. Qualitative Beeinträchtigung der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Eingeschränkte Interessen und repetitives Verhalten. Auftreten der Störung vor dem Alter von 3 Jahren. Ungewöhnliche sensorische Interessen.
Spätere Forscher haben daraus eine Symptom-Trias herausgearbeitet, die sowohl im DSM-4 als auch im ICD-10 als diagnostische Kriterien Eingang gefunden haben. Während Kanner von Unfähigkeiten spricht, wird in der jetzt gültigen ICD-10-Definition die Formulierung qualitative Beeinträchtigung verwendet, was eine starke Ausweitung des Störungskonzeptes beinhaltet. Dies ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum die Diagnose einer autistischen Störung heute sehr viel häufiger gestellt wird als vor 20 Jahren. Die 3 Hauptbereiche werden im ICD-10 genauer aufgeschlüsselt. Wenn ein Kind in allen 3 Bereichen deutliche Symptome aufweist und diese mindestens teilweise vor dem 3. Geburtstag erkennbar sind, sprechen wir von frühkindlichem Autismus. Treten Symptome nur in 2 Bereichen auf, sind sie weniger stark ausgeprägt oder erst nach dem 3. Geburtstag aufgetreten, wird die Diagnose eines atypischen Autismus gestellt. Das Asperger-Syndrom ist im ICD-10 nur ungenau definiert. Voraussetzung für die Diagnose ist, dass das autistische Kind in den ersten Lebensjahren eine normale sprachliche und kognitive Entwicklung durchlaufen hat. Bei einem Kind, das sich die ersten 3 Lebensjahre lang in allen Bereichen normal entwickelt und bei dem es dann zu einem Entwicklungsstillstand und zum Verlust von Fähigkeiten kommt, spricht man von einer desintegrativen Störung, die früher auch Heller-Syndrom genannt wurde. Mädchen mit Rett-Syndrom zeigen in der Regel einen Verlust von motorischen und kognitiven Fähigkeiten. Im Verlauf treten dann ausgeprägte autistische Verhaltensweisen auf. Der häufig verwendete Begriff High-Functioning-Autismus bezeichnet eine autistische Störung, bei der die Betroffenen einen normalen IQ aufweisen. Die ICD-10-Kriterien sind eher von jungen Kindern mit schweren autistischen Störungen hergeleitet und eignen sich zur Diagnose des Asperger-Syndroms nur begrenzt. Verschiedene Autismusexperten haben deshalb eigene Diagnosekriterien aufgestellt. Wir orientieren uns an den Arbeiten von Christopher Gilberg.
Soziale Interaktion.
Er stellt die Beeinträchtigung der wechselseitigen sozialen Interaktion in den Mittelpunkt. Die betroffenen Kinder haben im Alltag große Schwierigkeiten im Kontakt mit Gleichaltrigen. Häufig fällt es ihnen leichter, mit Erwachsenen zu kommunizieren. Ein Teil der Kinder hat wenig Interesse am Kontakt zu den Mitschülern, kann und will sich nicht an Gruppenarbeiten oder Aktivitäten beteiligen, bleibt in der Pause lieber im Klassenzimmer und entspricht dem klassischen Bild des Einzelgängers. Andere wären durchaus an Kontakt und Freundschaft interessiert, verhalten sich aber sozial ungeschickt, können sich anderen Kindern nicht anpassen, sondern wollen immer das Geschehen bestimmen. Sie können ihr Verhalten nicht auf das soziale Umfeld ausrichten, machen unpassende Bemerkungen oder stellen verletzende Fragen.
Spezialinteressen.
Sehr typisch für klassische Asperger-Kinder sind ihre Spezialinteressen. Diese sind oft technischer oder naturwissenschaftlicher Natur. Sie nehmen viel Zeit in Anspruch und dominieren bei gewissen Kindern ihr ganzes Denken. Häufig eignen sich die Kinder ein ungewöhnliches Fachwissen zu diesen Themen an, das sie dann ohne Rücksicht auf die Interessenlage des Gegenübers in langen Vorträgen zum Besten geben. Oft werden Informationen in Tabellen und Listen festgehalten. So werden unter Umständen auch alterstypische Interessen wie Fußball zu Sammlungen von Resultaten oder Rückennummern. Diese Kinder spielen selbst nicht Fußball, schauen auch kaum Fußball am TV oder würden auch nie in ein Stadion gehen, weil dort viel zu viele Menschen sind und der Lärm sie belastet. Sie kennen aber vielleicht Ranglisten der letzten 20 Jahre.
Rituale.
Im Leben dieser Kinder spielen feste Abläufe und Rituale eine wichtige Rolle. Sie wollen immer im Voraus genau wissen, was der Tag bringt, und es gibt nichts Schlimmeres als eine unangekündigte Programmänderung. Dinge müssen an ihrem Platz sein und sie registrieren kleinste Veränderungen in ihrer Umgebung. Dahinter steckt eine große Angst vor allem Neuem und Unbekanntem. Rituale geben Sicherheit in einer chaotischen und oft unverständlichen Welt.
Verbale Kommunikation.
Im Gegensatz zu Kindern mit klassischem frühkindlichem Autismus verfügen Kinder mit Asperger-Syndrom über eine altersentsprechende Sprache. Die Sprech- und Sprachauffälligkeiten sind subtiler. Ein häufiges Merkmal ist eine eher monotone, wenig modulierte Stimme. Oft finden sich auch Auffälligkeiten der Lautstärke oder der Redegeschwindigkeit. Die Sprache der Kinder macht oft einen erwachsenen Eindruck. Gerade bei ihren Spezialthemen verfügen sie über einen großen und differenzierten Wortschatz. Häufig wird man von ihnen zugetextet. Sie haben große Probleme, zwischen den Zeilen zu lesen, die Bedeutung einer Aussage aus der Sprachmelodie zu entnehmen und zum Beispiel ironische Bemerkungen zu erkennen und zu verstehen. Viele Missverständnisse entstehen aus dem wortwörtlichen Verständnis.
Nonverbale Kommunikation.
Kinder mit Asperger-Syndrom zeigen auch Auffälligkeiten der nonverbalen Kommunikation, also der Mimik, Gestik und des Blickkontakts. Sie haben große Schwierigkeiten, die Gefühle anderer Personen wahrzunehmen und ihr Verhalten entsprechend anzupassen. Sie können selbst aber auch Gefühle weder sprachlich noch mimisch ausdrücken und es ist für das Gegenüber oft schwierig zu erkennen, wie es den Kindern geht. Sie vermeiden oft den Blickkontakt oder halten ihn zu starr, wenn sie gelernt haben, dass es höflich ist, Menschen beim Gespräch in die Augen zu schauen. Erwachsene Menschen mit Asperger-Syndrom berichten, dass es für sie sehr anstrengend ist, während eines Gesprächs auf das Gesicht des Partners zu achten. Viel lieber würden sie ihren Blick auf einen Punkt im Zimmer fixieren und sich nur auf die gesprochene Sprache konzentrieren.
Motorik.
Die Mehrheit der Kinder mit Asperger-Syndrom zeigt Koordinationsprobleme der Fein- oder Grobmotorik. Turn- und Schwimmunterricht sind für sie oft eine Tortur, weil sie Mühe haben, die geforderten Leistungen zu erbringen und weil diese Stunden oft auch laut und weniger geordnet ablaufen als der sonstige Unterricht. Die Garderobe wird zum Ort der Hänseleien oder Mobbing. Mit großem Einsatz lernen sie vielleicht Fahrrad oder Skifahren. Die komplexen Abläufe eines Teamsports sind oft eine Überforderung.
Sensorik.
Viele Kinder mit High-Functioning-Autismus bzw. Asperger-Syndrom haben sensorische Auffälligkeiten. Sie können überempfindlich auf Geräusche oder Gerüche reagieren, hören Töne, die uns entgehen oder merken, wenn die Mischung eines Früchtetees leicht verändert wurde. Sie sind heikle Esser, die sich im Extremfall von einer Handvoll Nahrungsmittel ernähren. Etiketten in Kleidern oder Falten in Strümpfen können sie irritieren. Sie nehmen Temperaturen nicht wahr und laufen im Winter barfuß und im Sommer mit dicker Jacke. Sensorische Stimulationen können aber auch zur Beruhigung dienen, zum Beispiel rhythmische Körperbewegungen oder taktile Reize beim Beklopfen oder Betasten von Oberflächen. Reizüberflutung kann das zentrale Problem dieser Kinder sein, die sich schlecht abschirmen können. Ein Raum, in dem mehrere Personen gleichzeitig reden, wird zum Albtraum, aus dem sie sich nur durch Flucht retten können. Auch in der Schule kann die übermäßige Ablenkung durch Licht, Geräusche oder Gerüche das Lernen massiv erschweren. Ein Kind mit Asperger-Syndrom wird nie alle der genannten Auffälligkeiten zeigen. Jedes Kind ist eine individuelle Kombination aus Stärken und einem Teil der aufgeführten Schwächen.
Merke. In den letzten Jahren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die autistischen Störungen nicht klar voneinander abgegrenzt werden können. Man spricht deshalb vom autistischen Spektrum oder den Autismus-Spektrum-Störungen.
Man kann versuchen, die autistischen Störungen nach dem Schweregrad der autistischen Symptome zu gliedern. Sinnvoller ist es, neben dem Schweregrad des Autismus auch die allgemeine kognitive Entwicklung zu berücksichtigen. Dies entspricht den Begriffen Low-Functioning und High-Functioning-Autismus. In der Fachwelt wurde schon seit längerem bezweifelt, dass sich das Asperger-Syndrom zuverlässig von anderen Formen des High-Functioning-Autismus abgrenzen lässt. Eine 2010 publizierte Studie der Marburger Gruppe stützt diese Vermutung. Nach einer umfassenden Untersuchung und einer umfangreichen neuropsychologischen Testbatterie fanden sich nur quantitative und keine grundsätzlichen qualitativen Unterschiede zwischen den Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom oder anderen Autismusdiagnosen. In diesem Sinne wären Kinder mit Asperger-Syndrom, also Kinder aus der High-Functioning-Autismus-Gruppe mit höherer Intelligenz und eher leichten autistischen Symptomen.
Epidemiologie.
Bis in die 1980er Jahre war das Bild der autistischen Störung auf die schweren Formen begrenzt. Entsprechend tief waren die epidemiologischen Zahlen und Autismus wurde als seltene Störung betrachtet. Mit der Veränderung und Erweiterung des Störungskonzeptes hat sich das sehr verändert.
Merke. Nach den heute gültigen diagnostischen Kriterien leiden 0,7 bis 1% aller Kinder und Jugendlichen an einer Autismus-Spektrum-Störung. Davon wären etwa ein Viertel der Kinder mit klassischem frühkindlichem Autismus, die Hälfte mit atypischem Autismus und wieder ein Viertel mit Asperger-Syndrom.
Bei allen Störungen des autistischen Spektrums sind Jungen häufiger betroffen als Mädchen, wobei bei den am schwersten betroffenen Kindern das Verhältnis bei etwa 2 bis 3 zu 1, bei Kindern mit Asperger-Syndrom aber bei 6 bis 10 zu 1 liegt.
Diagnose. Erste Auffälligkeiten.
Während Symptome beim frühkindlichen Autismus definitionsgemäß vor dem 3. Geburtstag auftreten, ist dies beim Asperger-Syndrom nicht der Fall. Trotzdem berichtet in einer Befragung knapp die Hälfte der Eltern eines Kindes mit Asperger-Syndrom, sich vor dem 3. Lebensjahr Sorgen über die Entwicklung des Kindes gemacht zu haben. Weitere 43% geben den Zeitraum zwischen 3 und 6 Jahren für ihre frühesten Sorgen an. Die Diagnose des Asperger-Syndroms wird aber in den meisten Fällen erst viel später gestellt, in einer englischen Studie durchschnittlich im Alter von 11 Jahren. Bei diesen Kindern war im Vorfeld häufig schon eine andere Diagnose gestellt worden, am häufigsten eine ADHS.
Merke. Die Zusammenhänge zwischen Asperger-Syndrom und ADHS sind komplex und werden erst in letzter Zeit intensiver erforscht. Studien zeigen, dass bis zu 70% der Kinder mit Asperger-Syndrom an klinisch bedeutsamen Aufmerksamkeitsstörungen leiden. Umgekehrt zeigen viele Kinder mit ADHS Schwierigkeiten im Kontakt mit anderen Kindern, wobei häufig ihre Impulsivität die Ursache ist.
ADHS-Symptome, vor allem die Hyperaktivität und Ablenkbarkeit, werden von Eltern oder Fachpersonen in Kindergärten oder Kitas oft früher bemerkt als die sozialen Auffälligkeiten des Asperger-Syndroms. Ein Teil dieser Kinder wird mit Stimulanzien behandelt, die Situation beruhigt sich und es vergehen Jahre, bevor die autistischen Symptome zu einer Vorstellung beim Kinderpsychiater führen.
Elternbeobachtungen. In den meisten Fällen führen soziale Auffälligkeiten dazu, dass bei den Eltern oder den Fachpersonen der Verdacht auf das Vorliegen einer Autismus-Spektrum-Störung entsteht. Eltern berichten, dass ihr Kind keine Freunde hat und das auch nicht zu vermissen scheint, dass es auf Kontaktangebote anderer Kinder unfreundlich, ängstlich oder völlig passiv reagiert, dass es selten oder auf ungeschickte Art Kontakt zu anderen Kindern herzustellen versucht oder dass es sich nicht an Gruppenspielen oder Mannschaftssport beteiligt. Bei gezielter Befragung berichten die Eltern häufig auch Auffälligkeiten aus dem Bereich der eingeschränkten Interessen und des repetitiven Verhaltens. Das Kind interessiert sich in extremem Umfang für spezielle, häufig eher technische Themen wie Fahrzeuge, Landkarten, Fahrpläne, aber auch für geschichtliche Themen. Häufig verfügt das Kind über ein großes Faktenwissen zu seinem Lieblingsgebiet und neigt dazu, ausführlich darüber zu dozieren. Häufig hängen diese Kinder auch an festen Tagesabläufen und haben große Schwierigkeiten mit unangekündigten Programmänderungen. Sie sind oft sehr empfindlich auf Geräusche, Gerüche oder taktile Reize.
Auf der einen Seite sind die autistischen Symptome bei Kindern mit Asperger-Syndrom schwächer ausgeprägt als bei Kindern mit frühkindlichem Autismus. Während diese aber oft in einem weitgehend geschützten Rahmen aufwachsen, bewegen sich Kinder mit Asperger-Syndrom in der freien Wildbahn. Sie sind oft nicht auf Anhieb als anders zu erkennen, verhalten sich aber unerwartet und ungewöhnlich. Im Alltag entstehen daraus viele Probleme. Die Kinder finden keine Freunde, werden ausgelacht, ausgegrenzt und zum Teil heftig gemobbt. Sie erkennen die ungeschriebenen Gesetze nicht, alle unausgesprochenen Regeln, die das Zusammenleben auch unter Kindern bestimmen. In einer Gesellschaft, die das Soziale in den Mittelpunkt stellt, sind sie die Außenseiter, die Einzelkämpfer und nicht die Teamworker. In einer Schule, in der auf Partner- und Gruppenarbeiten großes Gewicht gelegt wird, bleiben sie überzählig. Sie sind ehrlich, können schlecht lügen und machen ohne böse Absicht verletzende Bemerkungen. Verhalten, das man bei einem Dreijährigen noch lustig finden würde, ist jetzt nur noch frech und daneben. Sie haben das nicht gelernt und verstehen auch nicht, warum sich jemand darüber so aufregt. Die Kinder können sich im Gespräch nicht anpassen. Smalltalk ist ihnen ein Greuel. Sie wollen über das reden, was sie interessiert, und können nicht verstehen, dass Feinheiten eines Bahnfahrplans nicht alle Kinder faszinieren. Wenn für heute ein Spaziergang angekündigt war, muss der auch stattfinden, egal ob es regnet oder schneit. Wenn Mathematik auf dem Stundenplan steht, kann die tollste Überraschung nur Ärger und Verweigerung auslösen. Und wenn jemand auf ihrem Stuhl sitzt, muss er gewaltsam entfernt werden. Sie duzen Erwachsene und spüren nicht, dass man mit der Lehrerin oder dem Arzt einen anderen Umgangston hat als mit dem Bruder. Schreiben ist oft eine Qual und Bastelarbeiten gelingen nie so schön wie beim Nachbarn. Der Status unter Jungen ist oft mit den fußballerischen Fähigkeiten verknüpft. Und da sind diese Kinder ganz außen vor. Die Bedeutung der sensorischen Überempfindlichkeiten wird häufig unterschätzt. Sie führt oft zu einer Reizüberflutung. Menschen mit Asperger-Syndrom können sich zum Beispiel in einem Raum, in dem sich mehrere Menschen unterhalten, nicht auf ein Gespräch konzentrieren. Sie können die anderen Stimmen nicht ausblenden, alles kommt mit gleicher Lautstärke auf sie zu. Ein Teil der Menschen mit Asperger-Syndrom wird den Raum fluchtartig verlassen, bei Kindern kann es aber auch zu impulsiven Ausbrüchen kommen. Diese Reizoffenheit wirkt sich auch in der Schule störend aus. Kinder und Jugendliche mit Asperger-Syndrom hören oft hochfrequente oder sehr leise Geräusche, die den Neurotypicals, so nennen sie ihre nicht betroffenen Mitmenschen, entgehen. So können zum Beispiel technische Geräte im Standby-Modus für sie sehr störend sein. Sie brauchen oft einen abgeschirmten Arbeitsplatz, manche sitzen auch mit dem Gesicht zur Wand, um nicht durch visuelle Reize abgelenkt zu werden. Der Untersucher, in diesem Fall der Kinderarzt, bemerkt vielleicht Auffälligkeiten der nonverbalen Kommunikation wie fehlender oder unflexibler Blickkontakt, wenig Mimik und Gestik oder eine monoton klingende Sprache, die manchmal etwas altklug wirkt.
Fragebogendiagnostik.
Wenn der Pädiater aufgrund der Schilderungen der Eltern oder seines eigenen Eindrucks den Verdacht auf das Vorliegen eines Asperger-Syndroms hat, kann er Fragebögen einsetzen.
Fragebogen zur sozialen Kommunikation.
Der Fragebogen zur sozialen Kommunikation, kurz FSK, umfasst 40 Fragen zu autistischen Symptomen, wobei die Hälfte der Fragen auf das Alter von 4 bis 5 Jahren ausgerichtet ist, weil verschiedene autistische Verhaltensweisen in diesem Alter besonders deutlich werden. Der FSK ist nicht spezifisch auf High-Functioning-Autismus und Asperger-Syndrom ausgerichtet, sondern erfasst Kinder aus dem ganzen autistischen Spektrum.
Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom.
Die Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom umfasst 58 Fragen, die sich zum Teil auf aktuelle Symptomatik, zum Teil auf Auffälligkeiten im 4. und 5. Lebensjahr des Kindes beziehen, Dazu noch 7 Fragen zur Sprachentwicklung und zur kognitiven Beeinträchtigung. Der Fragebogen wurde für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 20 Jahren entwickelt und liefert einen Gesamtwert sowie 4 Subskalen.
Merke: Der Pädiater muss zu einer ersten Einschätzung kommen und entscheiden, ob eine Überweisung an ein Autismuszentrum sinnvoll ist. Er will einerseits unnötige Untersuchungen vermeiden und auch Eltern nicht grundlos verunsichern. Erfahrungsgemäß ist jedoch der überwiegende Teil der Überweisungen durch Pädiater sehr begründet. Autismuszentrum. Diagnostisches Interview für Autismus.
Im Autismuszentrum sollte die Diagnostik nach international üblichen Standards durchgeführt werden. Im Zentrum steht die auf autistische Symptome ausgerichtete Befragung der Eltern, meist in Form eines standardisierten Interviews. In der Regel wird dazu das Diagnostische Interview für Autismus, kurz ADIR, verwendet. Die Angaben der Eltern werden in unserem Zentrum in fast allen Fällen durch Informationen von Betreuungs- oder Lehrpersonen ergänzt. Hier kommen Fragebögen zum Einsatz, in der Regel finden auch telefonische Kontakte statt. Auf einen diagnostisch wertvollen Kindergarten, Krippen- oder Schulbesuch müssen wir aus Zeitgründen hingegen oft verzichten.
Diagnostische Beobachtungsskala für autistische Störungen.
Die Untersuchung des Kindes beinhaltet neben freien Spiel- und Gesprächssequenzen immer eine standardisierte Spiel- und Interaktionsbeobachtung. Hier ist die Diagnostische Beobachtungsskala für autistische Störungen, ADOS, das international am häufigsten verwendete Verfahren. Es liegt in 4 Modulen vor, die je nach Sprachentwicklung des Kindes ausgewählt werden. Bei Kindern oder Jugendlichen mit Verdacht auf Asperger-Syndrom kommen meistens die Module 3 oder 4 zur Anwendung.
Merke: Die Durchführung des ADIR und des ADOS setzen den Besuch eines mehrtägigen Ausbildungskurses voraus. Intelligenztests.
Falls nicht schon vorhanden, wird noch eine Intelligenzabklärung durchgeführt. Dazu kommen spezifische Testverfahren, mit denen für Asperger-Syndrom typische Problembereiche wie Theory of Mind, zentrale Kohärenz, Emotionserkennung oder exekutive Funktionen genauer untersucht werden.
Weitere Untersuchungen.
Bei Kindern mit frühkindlichem Autismus veranlassen wir in der Regel eine neuropädiatrische Untersuchung, zu der neben der klinischen Untersuchung ein Laborscreening nach bekannten Stoffwechselstörungen, eine genetische Untersuchung sowie in vielen Fällen ein EEG und ein bildgebendes Verfahren gehören. Auch bei schwer betroffenen Kindern, die häufig auch einen allgemeinen Entwicklungsrückstand aufweisen, bleiben die Untersuchungen meistens ohne Befund. Bei Kindern mit High-Functioning-Autismus oder Asperger-Syndrom führen wir weiterführende medizinische Untersuchungen nur bei einem begründeten Verdacht durch.
Asperger-Syndrom bei Mädchen.
Die Diagnose eines Asperger-Syndroms bei Mädchen stellt besondere Schwierigkeiten dar. In der erwähnten Studie zur Abgrenzung von anderen autistischen Störungen waren unter 140 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Asperger-Syndrom oder High-Functioning-Autismus nur 6 Mädchen oder Frauen, was sicher nicht den wahren Häufigkeiten entspricht. Viele Mädchen mit Asperger-Syndrom scheinen sich ihrer sozialen Schwächen viel stärker bewusst zu sein als die Jungen und sie scheinen sich mehr um die Verbesserung ihrer Kompetenzen zu bemühen. Sie spielen soziale Abläufe mit Puppen nach oder lernen soziale Scripts aus Romanen oder aus Daily Soaps im Fernsehen. Sie haben selten technische Spezialinteressen und zeigen weniger störendes Verhalten als Jungen. Gleichzeitig sind die sozialen Abläufe unter Mädchen komplexer und das Mädchen mit Asperger-Syndrom läuft Gefahr, zur völligen Außenseiterin und manchmal extrem gemobbt zu werden.
Differentialdiagnose.
Während bei Kindern mit schweren autistischen Störungen vor allem die Abgrenzung zu Kindern mit geistiger Behinderung und gewissen Verhaltensauffälligkeiten wie Stereotypien oder die Erfassung von Kindern mit einer schweren rezeptiven und expressiven Sprachstörung im Mittelpunkt steht, spielen bei Kindern und Jugendlichen mit Asperger-Syndrom andere differenzialdiagnostische Überlegungen eine Rolle.
Merke: Im Alltag stellt die schon erwähnte Überlappung mit ADHS wohl die häufigste diagnostische Herausforderung dar. Wenn der Pädiater gezielt nach den oben geschilderten Aspekten fragt, sollte es ihm gelingen, zu einer Verdachtsdiagnose zu kommen.
Das Gleiche gilt für hochbegabte Kinder. Sie haben oft Spezialinteressen und soziale Probleme können entstehen, wenn sie keine gleichgesinnten Spielpartner finden oder von Mitschülern als eigen oder überheblich wahrgenommen werden. Ein Teil dieser Kinder ist, wie auch ein Teil der ADHS-Kinder, sozial nicht besonders geschickt. Letztlich geht es auch in der Untersuchung oftmals nicht um die Frage, ob autistische Symptome vorliegen oder nicht, sondern um die Frage, ob diese Symptome im Schweregrad eine Autismusdiagnose rechtfertigen.
Merke: Wichtig ist, dass der Pädiater bei hochbegabten Kindern nicht in Entweder-Oder-Kategorien denkt, also entweder ADHS oder Asperger-Syndrom. Es gibt Kinder, und nicht selten, die hochbegabt sind und sowohl eine ADHS als auch ein Asperger-Syndrom haben.
Wenn ein Kind nur im Kindergarten oder der Schule sozial auffällt, die Eltern aber berichten, dass sie zu Hause keine Probleme haben, könnte es sich um eine soziale Ängstlichkeit handeln. Wenn es außerhalb der Familie nicht spricht, liegt ein selektiver Mutismus vor.
Komorbide Störungen.
Kinder mit Asperger-Syndrom können außer durch die ADHS-Symptome auch durch impulsives und oppositionelles Verhalten auffallen. Häufig steht ihre sensorische Überempfindlichkeit dahinter, die zu einer Reizüberflutung führt, in der sich ein Teil der Kinder zurückzieht, während andere explodieren. Das fehlende Verständnis für soziale Situationen kann dazu führen, dass sie sich zu Unrecht angegriffen fühlen und aggressiv reagieren. Viele Kinder mit Asperger-Syndrom sind ängstlich, was zum Teil wieder mit Überempfindlichkeiten, zum Beispiel auf Geräusche, erklärt werden kann. Daneben können auch spezifische Phobien vor Tieren, geschlossenen Räumen und Ähnliches auftreten.
Merke: Jugendliche mit Asperger-Syndrom zeigen oft depressive Entwicklungen als Reaktion auf ihre schwierige Lebenssituation. Daneben können Angst- oder Zwangsstörungen auftreten.
Wir sehen immer wieder Jugendliche, die wegen massiver psychischer Probleme stationär behandelt werden müssen und bei denen nach einer ersten Stabilisierung mit Medikamenten autistische Symptome deutlich werden.
Behandlung.
Vor jeder Behandlung kommt die ausführliche Information über das Störungsbild. Diese sollte natürlich nicht nur in einer Richtung vom Experten zum Patient oder den Angehörigen fließen, sondern es sollte ein oder vermutlich mehrere Gespräche über Ursachen und Auswirkungen des Asperger-Syndroms stattfinden. Manchmal formulieren schon junge Kinder, dass sie sich anders fühlen. Ihnen kann man altersgemäß wichtige Aspekte des Asperger-Syndroms vermitteln. Dabei ist von großer Bedeutung, dass das Asperger-Syndrom nicht nur als Ansammlung von Defiziten vermittelt wird, sondern dass auch die Stärken betroffener Menschen, auch gerade des individuellen Kindes, zur Sprache kommen. Beispiele berühmter Persönlichkeiten mit Asperger-Syndrom können dabei hilfreich sein. Betroffene Kinder, Eltern und Jugendliche schrecken oft davor zurück, das Umfeld des Kindes über die Störung zu informieren. Tatsache ist, dass diese Kinder von ihrer Umgebung als auffällig, schwierig oder störend wahrgenommen werden und eine Erklärung fast immer zur Beruhigung der Situation beiträgt. Das gilt auch für Mitschüler. Besonders wenn ein Kind aufgrund seines Asperger-Syndroms eine gewisse Sonderrolle in der Klasse einnimmt und vielleicht von der Lehrerin anders behandelt wird, muss das den Mitschülern begründet und erklärt werden. Es geht dabei weniger um die Diagnose, die ja den anderen Kindern nicht sagen wird, sondern um die Erläuterung der Alltagsprobleme des Kindes.
Psychotherapie.
Jede Psychotherapie, ob einzeln oder in Gruppen, ist symptomorientiert und dient dazu, dem Kind die Fähigkeiten zu vermitteln, die andere Kinder intuitiv erlernen und die sich das Kind mit Asperger-Syndrom kognitiv erarbeiten muss. Dies kann alle Aspekte der Interaktion und Kommunikation betreffen, unter anderem das Erkennen und Darstellen von Gefühlen, die nonverbale Kommunikation mit Mimik, Gestik und Prosodie, die Gesprächsführung, Konzepte von Freundschaft.
Sozialtraining.
Die Arbeit in einer Gruppe vermittelt die Erfahrung, nicht als einziger von diesen Problemen betroffen zu sein. Außerdem kann soziales Verhalten konkret eingeübt werden. Mit der Gruppe können auch Alltagssituationen vorbereitet und umgesetzt werden. Wenn solche Alltagserfahrungen im Vordergrund stehen, wird diese Gruppenarbeit oft als Sozialtraining bezeichnet.
Merke: Jeder Pädiater wird in der Regel nur mit einem Autismuszentrum in seiner Gegend zusammenarbeiten. Es ist sicher hilfreich, wenn er über diagnostische Abläufe und das therapeutische Angebot der Stelle informiert ist. Medikamentöse Behandlung.
Es ist denkbar, dass der Pädiater zu Fragen der Pharmakotherapie von den Eltern konsultiert wird. Es gibt bis jetzt kein Medikament, das spezifisch für autistische Störungen eingesetzt wird oder das die Kernsymptomatik des Autismus zuverlässig positiv beeinflussen kann. Behandelt werden in der Regel Begleitsymptome oder komorbide Störungen. Diese unterscheiden sich je nach Ausprägung der autistischen Störung. Bei Kindern mit frühkindlichem oder schwerem atypischen Autismus stehen große motorische Unruhe, Wutanfälle, ausgeprägte Stereotypien und aggressives oder selbstverletzendes Verhalten im Vordergrund. Bei Kindern mit Asperger-Syndrom stehen vor allem ADHS, Ängste, depressive Verstimmungen oder zwangartiges Verhalten im Fokus der medikamentösen Behandlung. Eine amerikanische Studie aus dem Jahr 1999 zeigt, dass mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen mit High-Functioning-Autismus oder Asperger-Syndrom medikamentös behandelt wurden. Viele Pädiater haben Erfahrungen im Umgang mit Methylphenidat und Atomoxetin. Zu beiden Substanzen gibt es Studien bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung. Knapp die Hälfte der Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung und einer ADHS sprechen auf eine Behandlung mit Methylphenidat an. Oftmals genügen niedrige Dosierungen und ein Einstieg mit 2,5 Milligramm bei Kindern oder 5 Milligramm bei Jugendlichen kann sinnvoll sein. Auch Dosiserhöhungen sollten vorsichtiger durchgeführt werden als bei typischen ADHS-Kindern. In der RUPS-Studie wurde bei 18% der Kinder die Behandlung wegen zu starker Nebenwirkungen abgebrochen. Neben dem typischen Appetitverlust und der Einschlafstörung traten vor allem starke Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit oder emotionale Durchbrüche auf.
Kave. Bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen ist die Behandlung mit Methylphenidat weniger erfolgreich als bei klassischen ADHS-Kindern. Es treten auch häufiger Nebenwirkungen auf. Dabei stehen emotionale Symptome im Vordergrund. Bei deutlichen Aktivitäts- oder Aufmerksamkeitsproblemen sollte aber eine Behandlung durchgeführt werden.
Die bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen am besten untersuchte Substanz ist Risperidon. Die meisten Studien beziehen sich auf Kinder mit schweren autistischen Störungen. Risperidon kommt aber auch bei Kindern mit High-Functioning-Autismus und Asperger-Syndrom zur Anwendung. Zielsymptome sind impulsive Durchbrüche, eingeengte Interessen oder stereotypes Verhalten. Häufigste unerwünschte Wirkungen sind Sedation und eine Appetitsteigerung, die zu Gewichtszunahme und metabolischen Störungen führen kann. Nicht selten tritt eine Hyperprolaktinämie auf.
Merke: Die Gewichtszunahme ist dosisunabhängig. Auch das Alter und Geschlecht der Patienten spielen keine Rolle. Die Appetitsteigerung und die daraus resultierende Gewichtszunahme treten meist schon bei Behandlungsbeginn auf. Wenn die Gewichtssteigerung massiv ist, können metabolische Veränderungen in Richtung eines Diabetes mellitus oder einer Hypercholesterinämie auftreten.
Bei Kindern mit Asperger-Syndrom und ADHS kann eine Kombination von Methylphenidat und niedrig dosiertem Risperidon sinnvoll sein. Eine deutschsprachige Übersicht der medikamentösen Behandlung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen findet sich bei Puska und Puska.
Asperger-Syndrom und Sevens.
Medien und Öffentlichkeit sind von den Berichten über autistische Menschen fasziniert, die unglaubliche Gedächtnis- oder Lernleistungen vollbringen. Unter Menschen mit High-Functioning-Autismus und Asperger-Syndrom sind solche Phänomene häufiger als in der Durchschnittsbevölkerung. Meistens handelt es sich um Inselbegabungen, bei denen die Leistungen des autistischen Menschen in einem Bereich deutlich über seinen sonstigen Leistungen liegen, aber an sich noch nicht außergewöhnlich sind. Sevens erbringen hingegen absolut herausragende Leistungen. Der Neurologe Down hat 1887 den Begriff des Idiot Sevent in die Medizin eingeführt und damit Menschen beschrieben, die einerseits geistig behindert waren, andererseits aber herausragende Fähigkeiten besaßen. Heute wird dafür der Begriff Sevens verwendet. Extreme Wahrnehmungs- und Gedächtnisfähigkeiten stehen im Zentrum vieler Sevent-Leistungen. Der Zusammenhang zwischen Sevent und Autismus ist aber noch undeutlich. Die detailorientierte und oft hochsensible Wahrnehmung vieler Menschen mit High-Functioning-Autismus und Asperger-Syndrom spielt dabei sicher eine Rolle. Eine interessante Studie vergleicht Berufsmusiker mit und ohne absolutes Gehör. Dabei zeigten die Studienteilnehmer mit absolutem Gehör eine stärker detailorientierte visuelle Wahrnehmung und waren sozial auffälliger.
Merke: Man könnte also die Hypothese aufstellen, dass hochspezifische Topleistungen zu Lasten von breiter sozialer Kompetenz gehen. Kinder mit Asperger-Syndrom in der Schule.
Aufgrund der beschriebenen Probleme ist es nicht überraschend, dass die Kinder in der Schule mit großen Problemen zu kämpfen haben. Sie können ihre gute Intelligenz nicht in entsprechende Schulleistungen umsetzen und verhalten sich oft unangepasst und störend. Die sozialen Probleme zeigen sich auf dem Schulweg und in der Pause meist deutlicher als während des Unterrichts im Klassenzimmer und werden deshalb von Lehrpersonen nicht immer wahrgenommen. Früher landeten solche Kinder oft in Sonderschulen für geistig Behinderte oder verhaltensauffällige Schüler. Die überwiegende Mehrheit der Kinder mit High-Functioning-Autismus und Asperger-Syndrom kann aber in Regelschulen unterrichtet werden. Dabei muss geachtet werden auf ihre Reizoffenheit und Ablenkbarkeit, ihren Lernstil mit ausgeprägten Schwächen der exekutiven Funktionen, ihre sozialen Probleme, ihre feinmotorischen Koordinationsprobleme, die für viele das Schreiben zur Qual machen. Voraussetzung für eine gelungene Integration dieser Schüler in eine Regelklasse ist die Bereitschaft der Lehrperson, sich Wissen über das Asperger-Syndrom und die spezifischen Eigenheiten dieses Kindes anzueignen. Genügend Pausen- und Rückzugsmöglichkeiten, der Einsatz technischer Mittel, zum Beispiel eines Laptops zum Schreiben, und eine hohe Flexibilität in den an die Kinder gestellten Anforderungen sind wichtige Elemente der Integration. Die geschickte Verwendung ihrer Spezialinteressen kann vieles im Unterricht erleichtern.
Merke: Mit geeigneter Unterstützung können die Kinder mit High-Functioning-Autismus oder Asperger-Syndrom in der Schule und später im Beruf gute Leistungen erbringen. Wenn sie ihr Spezialinteresse in einem Studium vertiefen können, sind herausragende berufliche Karrieren möglich. Wie unter den Sevens dürften auch unter Nobelpreisträgern Menschen mit Asperger-Syndrom übervertreten sein. Zusammenfassung:
Nach neuen Erkenntnissen haben fast 16% aller Kinder und Jugendlichen eine Autismus-Spektrum-Störung. Dies bedeutet, dass jeder Kinderarzt und jede Kinderärztin in der Praxis solche Kinder betreut. Ein Kind mit einem leichten Asperger-Syndrom verhält sich in der Praxissituation vielleicht recht angepasst und unauffällig. Das gleiche Kind hat aber unter Umständen auf dem Pausenhof oder in der Freizeit größte soziale Probleme. Es ist deshalb wichtig, die Sorgen und Fragen der Eltern ernst zu nehmen, sie vielleicht mit einem Screening-Instrument zu erfassen und das Kind, falls ein Verdacht besteht, an eine spezialisierte Stelle weiterzuweisen. Diese Kinder haben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sie brauchen Fachpersonen, die sie dabei unterstützen. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal.